ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Pubertierende Jugendliche, eine angeheiratete italienische Familie, ein Polizist mit Versagensängsten, das sind die Stoffe, die mein heutiger Gast in Bestseller verwandelt hat. Maria, ihm schmeckt's nicht, das Pubertier, kühn hat zu tun, heißen seine Bücher. Herzlich willkommen, Jan Weiler.
Hallo, guten Morgen.
Herr Weiler, natürlich ja, haben Sie nicht nur diese eben genannten Bücher geschrieben, sondern natürlich auch Kolumnen, Kinderbücher, Kochbücher, Drehbücher. Schreiben Sie eigentlich jeden Tag oder gibt es auch Tage, an denen Sie nicht arbeiten?
Es gibt auch Tage, an denen ich nicht arbeite. Heute zum Beispiel, wobei unser Gespräch ja auch irgendwo Arbeit ist. Ne?
Für einen Autor ist es auf jeden Fall auch Arbeit.
Für mich schon. Nee, ich arbeite nicht jeden Tag. Kann ich auch nicht mehr. Habe ich früher mal gemacht. Ist mir nicht gut bekommen und ich habe jetzt auch Pausen.
Ist Schreiben eine schwere Arbeit? Sie sagten gerade, es ist Ihnen mal eine Zeit lang nicht gut bekommen.
Nee, ist keine schwere Arbeit. Also für mich jedenfalls nicht. Ich mache das dafür zu gerne, als dass ich es als schwer empfinden würde. Es ist manchmal stressig. Es ist manchmal unbefriedigend, wenn man nicht zu den Lösungen kommt, die man erreichen möchte. Aber es ist nicht schwer. Ne?
Es gibt ein neues Buch von Jan Weiler, es heißt Munk. Und wieder hat Jan Weiler ein Thema gefunden, das viele Menschen beschäftigen dürfte. Passt das Wort Midlife Crisis?
Ja, vielleicht. Wobei er ja nicht in einer dauerhaften Krise ist, die sich dann über Jahre hinschleppt und er muss dann irgendwie junge Mädchen kennenlernen, teure Autos kaufen oder so ein Quatsch, sondern er hat einfach einen Herzinfarkt. Und kommt dadurch in die Situation, über sein Leben nachdenken zu müssen.
Über den Roman Munk reden wir in dieser Sendung und wir reden über das Leben von Jan Weiler und was aus seinem Leben in die Romane einfließt. Schön, dass Sie bei uns sind.
Danke für die Einladung.
HR1.
Genau meins.
Als Peter Munk zwei Tage nach seinem 51. Geburtstag auf der Rolltreppe des Globus zwischen der zweiten und dritten Etage einen Herzinfarkt erlitt, ergriff ihn weder Todesangst noch Verunsicherung, sondern reine Empörung. So beginnt Munk, der neue Roman von Jan Weiler. Herr Weiler, der Name Munk, war der von Anfang an da oder geben Sie Ihren Figuren erst im Verlauf des Schreibens endgültig Ihren Namen?
Nee, der war von Anfang an da. Manchmal macht man das auch anders, da hat man so Stellvertreternamen, die man irgendwann mal auswechselt. Der Name Peter Munk war aber von Anfang an da, denn ich wollte immer einen Roman schreiben mit einem, der Peter Munk heißt, denn Peter Munk ist meine Lieblingsfigur aus der Literatur.
In welchem Roman ist Peter Munk schon mal aufgetreten?
In dem Märchen Das kalte Herz von Wilhelm Hauff. Da heißt die Hauptfigur auch Peter Munk. Die sagen aber immer Kohlenmunk Peter zu dem. Und es spielt auch im Schwarzwald. Und mein Buch spielt auch im Schwarzwald und der Held hat auch Peter Munk. Das sind so, das ist eine Hommage.
Nun ist es ja so, dass ich irgendwo gelesen habe, dass viele der Namen in Ihren Büchern von Lehrern stammen, die Sie mal unterrichtet haben.
Lehrer oder Leute, die mit mir in der Grundschule waren. Man schaut dann auf so ein altes Klassenfoto und auf die Beschriftung darunter und da stehen dann eben so tolle bürgerliche Namen, die nicht sprechen und die keine Bedeutung haben, sondern die einfach nur erprobt sind. Und dann weiß man mit dem Namen, weiß ich nicht, Prohaska oder Engelhardt oder so, hat man mal irgendwann Verbindungen gehabt und man weiß, die funktionieren.
Munk beginnt nach dem Herzinfarkt über sein Leben nachzudenken, insbesondere über die Frauen, mit denen er zusammen war und über seinen Vater. Warum eignen sich Väter so gut, den Leser in Abgründe blicken zu lassen?
Tja, weil wir alle Väter haben und eine Menge dafür tun, uns von denen irgendwie zu entfernen, irgendwie anders zu sein. Also manchmal auch von den Müttern, klar. Aber das halbe Leben verbringen wir Menschen, damit wir an so einem Gummiseil uns so aus dem Mittelpunkt unserer Existenz, nämlich den Eltern, zu entfernen. Und in der Mitte des Lebens schnalzt manchmal dieses Gummiband wieder zurück und man ist viel näher an denen dran, als man immer gedacht hat.
Metzger funktionieren auch als miese Figuren. Zumindest sind mir in Büchern wenig Metzger begegnet, die sympathische Helden waren. Metzger Bröger bekommt von Ihnen in Ihrem Buch sein Fett weg. Gekröse mit Getöse. Metzger Bröger empfindet sich selbst als Leistungsträger der Gesellschaft. Wofür steht er denn in Ihrem Buch?
Der steht für das unheimlich Kaltherzige, was, finde ich, in der Gesellschaft durch solche Leute reinkommt. Ne? Das ist ein sehr erfolgreicher Metzger, der in dem Hotel, wo Munk auch ist, an der Bar steht und angibt wie eine Tüte Mücken und aber im Grunde genommen eben nicht der Leistungsträger ist, für den er sich hält. Und der Munk wird wütend deswegen, weil Munk findet, dass Leute, die Asphalt legen, Leute, die Kranke pflegen, Leute, die Kinder unterrichten, das sind die Stützen der Gesellschaft und nicht ein angeberischer Feinkosthändler.
Neben Munk sind seine Ex-Frauen die Hauptfiguren. In ihrem Buch Munk bekommt von einem Klinikpsychologen die Aufgabe, über seine Frauen nachzudenken. Eine schöne Idee. Ist die ausgedacht oder gibt es so eine Therapie, Herzinfarkt durch ein gebrochenes Herz?
Das weiß ich nicht genau, aber das hat bisher niemand in Frage gestellt von den Leserinnen und Lesern. Ne? Also alle, die das lesen, haben tatsächlich so die Wahrnehmung, ja, das kann schon sein, wenn dir das Herz oft genug gebrochen worden ist, dann geht's auch wirklich kaputt irgendwann.
Jan Weilers neuer Roman heißt Munk. Über die Frauen in diesem Buch reden wir noch in dieser Sendung. Gleich geht's aber erstmal um den Autor. Wie wurde aus Jan Weiler ein Punk, dann der Journalist Jan Weiler und dann der Bestseller-Autor? Darüber reden wir in der nächsten halben Stunde. Klavierunterricht und dann Schlagzeug. Jan Weiler ist in einer musikalischen Familie aufgewachsen und dann wurde der Bub ein Punk. Wie haben Ihre Eltern reagiert, als Sie eine Sicherheitsnadel in der Backe hatten, Herr Weiler?
Naja, ich hatte keine Sicherheitsnadel in der Backe, aber ich hatte einen Ohrring und ich war, glaube ich, so mit einer der ersten auf der Schule, der so blondierte Haare hatte. Und da waren die nicht begeistert, aber ich muss wirklich sagen, meine Eltern, die waren extrem liberal. Die hatten drei Söhne. Es war ein wahnsinnig lautes Haus. Aus jedem Zimmer kam Musik und mein kleiner Bruder hat Schlagzeug gespielt, ich habe Schlagzeug gespielt, mein großer Bruder hat E-Gitarre gespielt. Es war ein irrer Krach. Und da sind die eigentlich, muss ich bis heute bewundernd sagen, sehr cool mit umgegangen, also auch mit den Klamotten.
Warum Punk und nicht Popper? Hätte doch besser zu ihrem Geburtsort Düsseldorf gepasst.
Naja, in Düsseldorf gab es viel Punkkultur. Aber nee, das hatte einfach, glaube ich, mit musikalischer Vorliebe zu tun und gar nicht so sehr mit Ideologie oder so. Aber mir hat halt diese Welt besser gefallen. Man konnte Rocker sein oder Ted oder Popper oder Punk und ich fand halt eben sowohl die Musik als auch so ein bisschen den Spirit für mich einfach am passendsten.
Was war Ihr bestes Fach in der Schule?
Deutsch.
War Ihnen damals schon klar, Sie wollen was mit Sprache machen?
Ja, es war mir total früh klar, weil ich sehr früh erkannt habe, zum Glück, dass ich nichts anderes kann. Bei mir gab es keine sehr widerstreitende Pole oder so, ne? Und ich habe das sehr früh für mich entschieden.
Waren Ihre Eltern auch noch entspannt, als Sie sitzen geblieben sind?
Da waren die sehr ritterlich. Die hatten gesehen, ich habe mich wirklich bemüht und bin aber in der 9. Pappen geblieben und mein Vater hat dann irgendwie nur gesagt, naja, gibt Schlimmeres.
Sie könnten zurück in Ihre Kindheit reisen. Gibt's jemand, bei dem Sie sich entschuldigen würden?
Ja. Wer? Ja, es gibt jemand, bei dem ich mich entschuldigen würde. Es gab ein Mädchen in meiner Klasse, die wahnsinnig gemobbt wurde von den anderen Mädchen. Und wir Jungs, wir Idioten, wir haben das nicht richtig kapiert und haben dann mitgemacht. Eines Tages ging die Klassentür auf und der Schuldirektor kam rein. Der sagte nur zwei Sätze. Der sagte, mir ist zu Ohren gekommen, dass hier ein Mädchen gequält wird von den Mitschülern. Das hört sofort auf. Und wenn ich noch einmal was darüber höre, fliegen alle von der Schule, die daran beteiligt sind. Das fand ich damals großartig, finde ich bis heute großartig, anstatt irgendwie einen runden Tisch zu machen, wo das arme Mädchen noch erklären muss, was es dazu beiträgt, geärgert zu werden.
Einfach mal eine Ansage.
Einfach mal eine Ansage, das hat dann sofort aufgehört und komischerweise hat die Scham gegenüber diesem Mädchen in dieser Sekunde eingesetzt und die ist dann, glaube ich, irgendwann von der Schule gegangen und mein ganzes Leben verfolgt mich das. Und dann ist die mir vor ein paar Jahren im Flughafen in München entgegengekommen. Die ist offenbar Stewardess geworden. Und da kam ein Laufband, da war sie mit Kollegen drauf und ich auf dem anderen. Und diese Laufbänder kamen sich entgegen. Und die kamen immer näher und ich habe die sofort erkannt. Und habe auf ihrem Namensschild den Namen gelesen. Und ich bin dann an ihr vorbeigefahren und habe diese Gelegenheit verstreichen lassen. Ich habe mich nicht getraut, dann nochmal zu wenden und zu sagen, übrigens vor 25 Jahren, das tut mir wahnsinnig leid.
Der Bestsellerautor Jan Weiler heute zu Gast im HR1 Talk. Wie wird man Journalist und dann Schriftsteller? Darüber reden wir in der nächsten halben Stunde. Jan Weiler ist nämlich auch Lehrer an der Journalistenschule, die ihn viermal abgelehnt hat. Auch eine interessante Konstellation, Herr Weiler.
Ja, absolut.
HR1 Talk.
Jan Weiler ist zu Gast bei uns. Mein Name ist Klaus Reichert. Schönen guten Morgen. Hallo.
Hallo.
Sie haben in Ihrer Karriere viele verschiedene Genres abgedeckt. Familiengeschichten, Krimis, Kochbücher, jetzt ein Entwicklungsroman. Oder ist Munk was ganz anderes?
Tja, das weiß ich nicht so genau. Ich würde es Gesellschaftsroman nennen, glaube ich, weil er doch einen Blick auf die Gesellschaft gibt und auf eine ganze Generation und auf die Entwicklung von Gesellschaft innerhalb des Handlungszeitraums von 34 Jahren.
Wie entscheiden Sie, worüber Sie schreiben?
Das entscheide ich danach, was mir einfällt. Also wenn mir eine Geschichte eingefallen ist, dann überlege ich den Ton, den Sound, die Lautstärke sozusagen. Ist es Dur oder Moll? Und dann fange ich an zu arbeiten.
Hören Sie Musik beim Schreiben?
Nee.
Zwischendurch hören wir Musik hier beim Reden. Ihr erster Musikwunsch, All Together Now von The Farm.
Ja. Yeah.
Woran erinnert Sie dieser Song?
Das erinnert mich an die, so an den Sommer 90, 89, so diese Zeit, wo ich noch Zivildienstleistender war und wo wir wahnsinnig schön gefeiert haben.
Und natürlich auch an Munk, das Buch. Ja. Auch in diesem Buch spielt Musik eine Rolle. Unter anderem, ja, erfahren wir dort in diesem Buch etwas über diesen Song. The Farm, All Together Now. Der Weg zum Bestsellerautor begann für Jan Weiler holprig. Viermal wurde er an der Journalistenschule abgelehnt.
Es ist schön, dass Sie das nochmal sagen.
Ja, ja, ich habe noch, da kommt noch eine viel schlimmere Frage hinterher. Bevor Sie sich da beworben haben, Herr Weiler, Sie wussten schon relativ früh, dass Schreiben Ihr Ding war. Mhm. Wie verletzend war das eigentlich, viermal abgelehnt worden zu sein?
Ich habe das nicht als verletzend in Erinnerung. Ich habe da so einen sportlichen Ehrgeiz gehabt. Und ich wusste, dass die mich ein bisschen in Zweifel ziehen, weil ich ja Werbetexter war. Ich war ja nicht Germanistikstudent oder Jurastudent oder Philosophiestudent oder so, sondern ich war unter diesen Bewerbern insofern ein Exot, weil ich nicht studiert hatte und keine Ausbildung gemacht hatte, sondern Werbefilme und Werberadiospots gemacht habe. Und das hat halt gedauert, bis die mir abgenommen haben, dass ich so einen ernsthaften Beruf haben will.
Als ich das gelesen habe, dass Sie da viermal abgelehnt worden sind, musste ich an Bully Herbig denken. Er hat mal bei Wetten, dass gesessen und das Ablehnungsschreiben der Filmhochschule in die Kamera gehalten. Der wirkte auch nach Jahren noch verletzt, als er berühmt war. Das war nach dem Schuh des Manitou. Sie sind heute Lehrer an dieser Schule, auch eine Form von später Genugtuung, ne? Dass man damals Ihr Talent nicht sofort erkannt hat.
Irgendwie schon. Aber ich bin vor allen Dingen schon seit 25 Jahren in dem Prüfungsausschuss. Und diese ganzen Leute, die sitzen mir jetzt gegenüber. Und ich versuche immer, Leute da reinzuholen in die Schule, die auch eine Biografie haben, die nicht so total astrein ist oder die total transparent ist.
Gibt es ein Ereignis, eine Story, ein Vorbild im Leben, von dem Sie sagen würden, der, die oder das hat mich als Autor geprägt?
Na, das ist schwierig. Ich habe in meiner Jugend unglaublich viel gelesen und wahnsinnig viel Humor mitbekommen. Mein Vater ist Berliner und der war auch in den Medien tätig. Der brachte alle neue Zeitschriften, alles, was irgendwie neu war, brachte der mit. Und deswegen kamen wir unheimlich früh in Kontakt mit Robert Gernhardt, mit Ulrich Roske, den ich sehr verehrt habe als Junge.
Die Schlacht am Kalten Buffet.
Genau, zum Beispiel. Ja. Also eigentlich ziemlich vergessener Liedermacher, aber ein ganz toller Texter. Ingo Insterburg, diese ganze Pardon und frühe Titanic-Mannschaft. Das war sehr, sehr prägend. Ich würde da keinen so herausheben, aber Humor war für mich immer wichtig. Und es gibt einen Joke von Woody Allen, den ich habe mit 10 so diese Bücher, Woody Allen hat tolle Bücher gemacht. Es gibt von Woody Allen eine Kurzgeschichte über einen Mann, der entführt wird und dann den Eltern ein Entführungsschreiben schreibt. Er ist aber schon 50 und die Eltern sind 70. Er wohnt aber noch zu Hause und er ist entführt worden. Und schreibt seinen Eltern, bitte legt $10,000 unter die Brücke an der Decatur Street. Wenn es an der Decatur Street keine Brücke gibt, baut bitte eine. Das fand ich schon als 10-Jähriger so wahnsinnig lustig, ja, dass ich dachte, damit kann ich was anfangen. Das möchte ich machen.
Wir reden später noch über ein paar andere Leute, deren Humor Sie gut finden. Oder auch, vielleicht haben wir auch ein paar auf der Liste, deren Humor Sie nicht gut finden. Das wird spannend. Machen wir in der zweiten Stunde. Die Frage, die mich noch interessiert, was ist so faszinierend daran, Geschichten zu erzählen, wie zum Beispiel über den Architekten Munk, der auf sein Leben blickt?
Das Faszinierende ist erstens eine Welt entstehen zu lassen, eine Biografie zu erfinden, zu fabulieren. Das ist das eine. Und das andere ist der Wunsch, der Drang, die Menschen dahin mitzunehmen. Also ich möchte immer, dass die Leute das gerne lesen. Das heißt, das muss stilistisch so affirmativ sein, dass die Leute sagen, sie haben das gerne gelesen. Das ist für mich ein Riesenansporn. Das ist ein Riesenreiz.
Der Bestsellerautor Jan Weiler ist heute mein Gast im hr1 Talk. Mein heutiger Gast hat einen Roman geschrieben, in dem gleich mehrmals Orte in Hessen auftauchen. Oberursel habe ich mir gemerkt, Hofheim und das Westend in Frankfurt. Zufall oder sind Sie Hessen-Fan?
Nein, das ist kein Zufall. Das hängt damit zusammen, dass man für die Figuren Orte sucht, wo die hinpassen. Also man braucht wirklich lange dafür. Und in dem Fall ist es so, eine der Frauen, die wohnt halt im Westend, die hat zwei Kinder und die arbeitet im Marketing bei der Bank. Da ist Westend möglich. Das ist relativ plausibel, dass die da wohnt. Hofheim ist für Leute, die in Frankfurt in höheren Ebenen arbeiten, auch nicht so ungewöhnlich. Und so sucht man sich das genauso aus, wie man sich Namen klug ausdenkt. Ne? Also man überlegt nicht, ich finde ja Max einen tollen Namen oder Leon, sondern man überlegt sich, wenn jemand 1977 oder 76 geboren ist, dann geht man im Internet in diese Listen rein und guckt, wie damals die Menschen geheißen haben, was für Namen die hatten und nimmt dann immer den Fünftplatzierten.
Ich gehe auch mal davon aus, als Autor kommen Sie auch relativ viel rum, Sie machen viele Lesungen, ja. Und Oberursel und Hofheim sind auch Orte, in denen kann man landen als Autor, wenn man natürlich auch vor einem größeren Publikum liest. Klar. Also Sie waren auch schon da.
War auch schon da. Also ich war, glaube ich, in Deutschland schon überall.
Ihr Held Munk fährt als Schüler nach Frankfurt und geht da in einen Techno-Club und beobachtet einen DJ mit Ziegenbart. Könnte es sich dabei um das Omen gehandelt haben? Und der DJ Sven Feth, der ist jetzt irgendwie vor ein paar Tagen 60 geworden.
Es kommt auch übrigens die Türsteherin vom Omen vor, zwei Seiten vorher. Die war nämlich riesengroß. Und na klar, ist es das Omen.
Mit hessischen Plaudertaschen scheinen Sie nicht so gute Erfahrungen gemacht zu haben. Ich zitiere nochmal, also Munk wird von einer jungen Frau durch die Gegend gefahren und dann heißt es in dem Buch, schließlich handelte es sich bei ihr um eine junge Frau aus der Präfektur Kansai und nicht um eine Plaudertasche aus Hessen.
Das müssen Sie so hinnehmen.
Also das kriegen wir jetzt nicht erklärt.
Nö, das ist einfach nur ein Spaß.
Interessant ist, Sie nehmen nicht unbedingt Rücksicht auf Ihre Leserinnen und Leser, sondern da darf sich auch ruhig ein Hesse oder eine Hessin jetzt beleidigt fühlen, weil Sie sie Plaudertasche nennen.
Naja, das hält ja nicht lange vor.
Nein, nein.
Sobald ich diesen Menschen persönlich begegne, sind sie sofort wieder versöhnt, weil ich in Wahrheit sehr nett bin.
Wir reden weiter in der nächsten Stunde. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören und Sie erst später eingeschaltet haben, den Talk finden Sie auf hr1.de und in der ARD Audiothek als Podcast.
HR1 Talk.
Mein heutiger Gast schreibt Bücher, die sich millionenfach verkaufen. Jedes Jahr erscheinen zehntausende Bücher in Deutschland. Nach den meisten kräht kein Hahn. Die Bücher von Jan Weiler werden regelmäßig zu Bestsellern. Guten Tag, Herr Weiler. Hallo.
Hallo.
Sind Sie ein Schneller- oder Langsamschreiber?
Ich bin ein schneller Schreiber.
Heißt was? Wie lange brauchen Sie für ein Buch wie Munk?
Das hat so knapp 400 Seiten. Da brauche ich so reine Schreibzeit ungefähr 2 Monate für.
Arbeiten Sie vorher ein Konzept aus, eine Art Dramaturgie oder schreiben Sie einfach drauf los?
Nein, ich schreibe, nein. Drauf los schreiben ist so Folklore. Ich überlege mir das sehr genau. Das wird sehr genau vorbereitet und auch alles recherchiert. Die Geschichte gibt's im Kopf schon Monate vorher und sie wird in diesem Schädel immer weiter ausgearbeitet und wenn sie fertig ist, fließt sie durch die Finger in die Tastatur ab.
Wir haben eben schon kurz über das Schreiben gesprochen. Oft wird Autoren dann die Frage nach der Inspiration gestellt. Jan Weiler beantwortet die Frage in seinem neuen Roman Munk so. Da antwortet der Architekt Peter Munk auf die Frage, wo die Ideen herkommen. Inspiration ist was für Amateure. Ist der Autor Jan Weiler der gleichen Meinung?
Ja, das Zitat stammt von Chuck Close. Das ist ein Maler, der das mal gesagt hat, weil ihm das auf den Keks gegangen ist, dass Leute sowas fragen. Ne? Es geht ums Handwerk. Es geht darum, das, was man sich vorgestellt hat, dann auch tatsächlich umzusetzen. Das Originalzitat heißt, Inspiration ist für Amateure, Profis kommen einfach zur Arbeit, setzen sich hin und legen los.
Ein Mann denkt über sein Leben nach und schreitet gedanklich die Frauen ab, mit denen er mal was hatte. Aus seinen Erinnerungen entsteht dann auch noch ein Bestseller. Einige der Frauen fühlen sich verraten. Also das ist so ein bisschen grob umrissen der Inhalt. Ich habe mich beim Lesen gefragt, ob das Buch Frauen gefallen wird.
Das tut's. Ich habe mich das vorher auch gefragt. Ich habe auch gedacht, vielleicht mögen die das gar nicht. Aber Frauen mögen durchaus lesen, welche Gedanken Männer über Frauen haben. Und deswegen sind meine Zweifel oder Sorgen sind relativ schnell zerstreut worden.
Meinen Sie, werden sehr deutlich. Also Munk spricht ja nicht über alle diese Frauen sehr freundlich, sondern da geht's durchaus auch zur Sache. Und dann, wir verraten nicht den Twist, den Sie sich fürs Ende haben einfallen lassen, um die Frauen zu versöhnen, auch wenn Sie bis dahin denken, oh Gott, was schreibt er da zusammen? Das Buch basiert auf einer regelmäßig erscheinenden Kolumne, Die Summe aller Frauen.
Nee, das war ein Fortsetzungsroman, das war keine Kolumne.
Okay, und da haben Sie aber einen Teil der Geschichten schon...
Das war so, dass ich in dem Fortsetzungsroman für die NZZ diese Sache schon mal gemacht habe und dann haben wir gesagt, wir machen einen Roman draus.
Okay.
Der ist natürlich viel umfangreicher, der ist mehr als doppelt so dick.
Ist ein Mann die Summe aller seiner Frauen?
Das behauptet dieser Therapeut im Buch, ne? Der sagt, wir sind alle letztlich die Summe aller Beziehungen, die wir in unserem Leben haben. Die prägen uns und verändern uns und wir entwickeln uns dadurch. Und Munk nimmt es eben so auf, dass er sagt, okay, mit Beziehungen meint der Therapeut Liebesbeziehungen. Der Therapeut hat das aber offen gelassen. Und Munk beschränkt sich dann eben auf seine Liebesbeziehungen.
Mögen Sie Munk? Würden Sie mit Munk einen Kaffee trinken gehen?
Ja, ich mag den gern.
Mögen Sie ihn? Am Anfang habe ich ihn nicht so sehr gemocht, muss ich gestehen, weil ich fand diese Idee, mit diesem Herzinfarkt anzufangen und dann war diese Frage, die er sich gestellt hat, jetzt ein bisschen nicht jetzt hier zu sterben und so weiter, das fand ich overdone, aber ich habe im Verlauf des Romans ihn schätzen gelernt.
So soll's sein.
Weil er ehrlich ist, weil er nicht irgendwie die Situation beschönigt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie schafft der Weiler am Ende des Romans die Kurve, dass die Frauen ihn nicht hassen? Echt.
Tja.
Und das ist ein mega Cliffhanger, weil wir verraten es nicht, was
genau, wir dürfen es nicht verraten.
Das Ende des Buches ist überraschend und versöhnt. Und wie gesagt, wir verraten es nicht. Eine schöne Überraschung, was da passiert. Jan Weiler ist heute zu Gast im HR1 Talk. Wir kommen zum HR1 Fragebogen. Diese Fragen stellen wir alle unseren Gästen. Bitte kurz antworten, Herr Weiler. Was kostet ein Pfund Butter?
Ein Pfund Butter sind 2 Päckchen. Ein Päckchen kostet 2,60 €. Dann kostet ein Pfund 5,20 €.
Meine schönste Reise war?
Auf die Malediven.
Von Kindern habe ich gelernt.
Zuzuhören.
Mein Lieblingsessen ist?
Apfelpfannekuchen.
Mich bringt auf die Palme, wenn?
Leute mich absichtlich nicht verstehen wollen.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass Arschlöcher auch wählen dürfen.
Bereut habe ich?
Letzte Nacht zu viel gefeiert zu haben.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
Ben Stiller.
Peinlich war mir zuletzt.
Mir ist alles immer peinlich.
Der Glaube.
Muss etwas Schönes sein.
Ich habe Angst vor.
Schmerzen.
Mein Lieblingsfilm ist.
Das Auge.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war.
Ich habe noch nie etwas geklaut.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht. Ein Aktenordner.
Ich gendere nicht, weil...
Weil ich es unästhetisch finde.
Das Schwierigste am Schriftsteller-Dasein ist...
Auszuhalten, wenn Dinge einfach dauern.
Der Song Sour Times von Portishead, den habe ich auf meine Liste gesetzt, weil...
Weil er wahnsinnig cool ist und ein tolles Zeitdokument.
Hier kommt Portishead. Heute mit Klaus Reichert und Jan Weiler. Wir spielen Ihren nächsten Musikwunsch, Herr Weiler. Just Can't Get Enough von Depeche Mode. Ja. Gibt's auch dazu eine Geschichte? Also auch dieser Song ist auf der Playlist von Munk.
Ist auf der Playlist von Munk. Das ist sein Klingelton. Und ich habe den Song immer geliebt. Und ich habe immer irgendwie gedacht, verdammt nochmal, die haben wirklich auf der ersten Platte in ihrer Karriere auch gleich den besten Song gemacht.
Hier kommt Depeche Mode. Jan Weiler schreibt Romane und Kolumnen. Viele davon sind lustig. Seine Fans lieben ihn, weil er liebevoll familiäre Schwächen offenlegt. Herr Weiler, Sie sagen, ein Motiv, was Lustiges zu schreiben oder auch zu tun, wäre bei Ihnen Angst. Was meinen Sie damit? Warum Angst?
Das ist komisch. Ich denke immer, Menschen hören mir nur dann zu oder Menschen wollen nur dann was von mir lesen, wenn es lustig ist. Wenn man auftritt auf der Bühne und man liest was vor und die Leute lachen, weiß man immer, das hat denen gefallen. Ich habe eine große Angst davor, auf der Bühne was zu machen und die Leute lachen nicht, weil ich dann Angst habe, dass es ihnen nicht gefällt. Also das hat so ein bisschen was Gefallsüchtiges. Ist übrigens bei manchen Humoristen so. Und diese Angst zu überwinden und eines Tages zu sagen, ich mache etwas, was überhaupt nicht komisch ist, aber trotzdem gut. Das ist das einzige berufliche Ziel, das ich noch habe.
Ich nenne Ihnen jetzt die Namen von Menschen, die im Showbusiness lustig sind oder sich dafür halten. Und Sie können uns sagen, was Sie über diese Menschen denken. Und vielleicht können Sie uns auch erklären, was an Ihnen so lustig ist, wenn Sie denn lustig sind. Humor ist ja selten etwas Spontanes, sondern in der Regel ist Humor ja etwas hart Erarbeitetes, Ausgedachtes, wenn er auf der Bühne funktioniert. Der erste Name ist Loriot.
Ja, Loriot ist Gott. Den habe ich tatsächlich selber noch kennengelernt und ich habe ihn auch mal interviewt. Und der war halt eben so präzise und so klug und so ein feiner Beobachter und sprachlich auf so einem hohen Niveau. Da ist nie wieder jemand dran gekommen.
Emil?
Emil ist, habe ich auch mal kennengelernt, sehr, sehr freundlicher, sehr lustiger Mann, der damals, als ich ein Junge war, fanden wir den alle sehr, sehr, sehr witzig. Gerade weil der so irre langsam war.
Mike Krüger?
Ach ja, Mike Krüger hatte, glaube ich, zu Beginn seiner Karriere das Glück, echt tolle Texte in den Liedern gehabt zu haben. Die waren sehr, sehr witzig.
Thorsten Sträter?
Ach, Thorsten, wunderbarer Kerl, sehr, sehr schlagfertig. Ich gönne ihm jede Zehntelsekunde seines Ruhms.
Den hat er zu Recht, weil er echt witzig ist.
Er ist echt witzig und er hat mal, als wir zusammen irgendwo aufgetreten sind, hat er tatsächlich dem Horst Evers sein Hemd genäht. Der ist nämlich gelernter Schneider. Ja. Und dann hat der Backstage in aller Seelenruhe dem das Hemd genäht. Ich war wahnsinnig fasziniert und hat dabei noch irgendwelche richtig guten Geschichten erzählt. Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe.
Happe Kerkeling?
Happe. Der ist ja ein Jahr älter oder so als ich oder zwei irgendwie so. Und ich fand den, als er angefangen hat, 84, als er die erste Sendung hatte.
Mit dem Honeylein.
Das war Kerkelings Kinderstunde, ja. Hieß das. Das haben wir uns auf Video aufgenommen und 500 Mal gesehen. Und der ist für mich immer wie so ein großer Bruder.
Mario Barth.
Mario Barth kann ich persönlich überhaupt nicht mit anfangen, aber einmal kam Loriot, da war der bei uns zu Hause zu Besuch und so, und schwärmte von Mario Barth. Und ich sag, warum? Und dann sagte Loriot, ihr müsst euch nochmal so eine Live-Show ansehen. Der hat ein wahnsinnig gutes Timing. Was er redet, ist mir jetzt egal, aber der kann das gut. Und das habe ich dann so entgegengenommen. Der Humor sagt mir nichts, aber er ist wahrscheinlich ein Profi.
Anke Engelke?
Anke Engelke, super.
Caroline Kebekus?
Finde ich auch okay, aber da hake ich nicht so drauf ein, auf den Humor.
Christian Ulmen, der hat in der Verfilmung von Maria im Schmeckt's nicht die Hauptrolle gespielt. Ich will nicht sagen, dass er sie gespielt hat, aber die Rolle ist ja schon auch inspiriert.
Ja, ja, na klar. Ne? Ich wollte unbedingt, dass er die Rolle bekommt. Der hatte vorher bei MTV unfassbare, so hinreißende Sachen gedreht. Also ein weinender Polizist in der Fußgängerzone, der einfach nur gefilmt, wie er da saß und weinte. Der hat auch eine sehr, sehr präzise, handwerklich sehr, sehr gute Form von Humor.
Sie selbst bringen die Leute bei Lesungen auch zum Lachen. Mit was für einer Art Humor arbeiten Sie?
Mit Sprache. Also ich bin ja nicht der große Performer, ich laufe ja nicht rum über die Bühne, sondern ich sitze da immer wie so ein Nachrichtensprecher. Und was ich, glaube ich, kann, ist die Leute durch einigermaßen okaye Sprache zu überzeugen.
Jan Weiler ist heute mein Gast im HR1 Talk. Das neue Buch von Jan Weiler heißt Munk. Ein Mann denkt nach einem Herzinfarkt über sein Leben nach und ruft sich alle Frauen in Erinnerung, mit denen er mal was hatte. Herr Weiler, ist das Verhältnis von Männern und Frauen in den letzten Jahren einfacher geworden oder wird es immer komplizierter?
Ich glaube, es ist komplizierter geworden.
Warum?
Weil man so irrsinnig viel mehr Fehler machen kann als früher. Das ist ja auch richtig. Also ich finde alles, was an den Männern in den letzten Jahren kritisiert wird, im Grunde genommen erstmal richtig. Es führt aber zu einer enormen Verunsicherung, weil Leute nicht mehr genau wissen, verhalte ich mich jetzt noch richtig oder ist das jetzt schon doof? Ne? Und das ist, nimmt denen keiner ab, das müssen sie halt lernen. Aber es wäre nett, wenn die Frauen ein bisschen großzügiger mit ihnen umgehen würden.
Es soll Männer geben, die sich nicht mehr trauen, Komplimente zu machen, weil sie Angst haben, missverstanden zu werden. Wie geht's Ihnen da?
Ja, ich mache das einfach. Angenommen, ich komme jetzt mit einer Frau ins Gespräch und ich finde die sehr hübsch, dann sage ich ihr das einfach so. Ich fordere sie zu nichts auf und ich biete ihr nichts an und ich verlange auch nichts von ihr. Aber wenn mir danach ist, ein Kompliment zu machen, dann mache ich das und dann müssen die da irgendwie mit klarkommen.
Helfen Sie uns, was sagen Sie da? Sagen Sie, oh, du bist aber hübsch oder Sie sind hübsch, Sie sehen gut aus oder du bist Bombe? Was sagen Sie?
Ich sage zum Beispiel, ich finde, ganz ehrlich, Sie haben ein absolut hinreißendes Kleid an und das sieht wirklich sehr schön aus. Und ich finde daran nichts verkehrt.
Gibt es sowas wie eine Botschaft in Ihrem neuen Buch? Was würden Sie sich wünschen, dass die Leserinnen und Leser mitnehmen?
Ja, die Menschen sollen auf ihr Herz hören. Die sollen ein bisschen großzügig sein. Mit sich und auch mit den anderen. Man fällt heute so schnell durchs Raster und es wird so wahnsinnig viel geprüft und nochmal geprüft und verworfen und doch nicht gemacht. Und die Möglichkeiten werden immer größer, ne? Die Optionen werden immer zahlreicher. Und es ist doch auch ganz schön, wenn Leute zwischendurch mal sagen, hey, ich bleib jetzt mal einen Moment dabei und mag das gern.
Die Welt dreht sich weiter. Welche Herausforderungen ergeben sich aus dieser Binsenweisheit für Menschen zwischen 55 und 65?
Möglichkeiten oder Risiken?
Beides.
Es ergibt sich die Möglichkeit, noch wahnsinnig viel dazu zu lernen. Früher hat man, glaube ich, irgendwann gedacht, jetzt ist mal der Deckel zu, ne? Jetzt hat man den Brockhaus einmal durchgelesen, jetzt kommt nichts mehr. Und das ist eben heute anders. Und das ist gleichzeitig eine Möglichkeit, auch eine Möglichkeit, ewiger Jugend, indem man sich nämlich einfach für alles interessiert und gleichzeitig auch das Risiko, denn das hört nicht auf und man schafft es gar nicht.
Jetzt haben wir eben schon ein bisschen über Lebensweisheiten gesprochen. Am Ende der Sendung bekommen wir von unseren Gästen immer noch eine Lebensweisheit oder ein Vers oder sowas mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen?
Oh Gott, ich bin in sowas nicht besonders gut. Es gibt aber einen Satz, der ist von Nietzsche. Den finde ich toll und an den halte ich mich auch. Und der heißt, frei ist, wer in Ketten tanzen kann.
Munk heißt der neue Roman von Jan Weiler. Es war eine Freude, Sie hier zu haben, Herr Weiler.
Ich danke sehr.
HR1, genau meins.